Und mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Reaktion, mit jeder Reaktion aus jeder Bedürfnisgruppe für jedes einzelne Produkt lernen wir ein Stückchen mehr darüber, und jetzt kommt der große Unterschied, wie sich das Produkt auf Social optimal positioniert.
Let's talk about Social, der Podcast für digitales Marketing und Social Media.
Herzlich willkommen zu der verrückten Folge. Chris hat es im Vorgespräch sehr gut gesagt. Er als Chief Data Analyst vom Podcast hat in der Datenanalyse festgestellt, nach müde kommt blöd. Und der Marketingfilter muss weg. Deshalb werden wir jetzt 4 Stunden am Stück aufnehmen. Wir haben 8 Themen, aber wir werden es in 8 Teilen wahrscheinlich ausspielen. Wir gucken mal, was so draus wird.
Je nachdem, wie stark es abnimmt, qualitativ.
Genau. Also, wir freuen uns über Feedback, vor allem dann über die letzten 3 Teile, die rauskommen werden, wo wir wahrscheinlich dann schon am Ende unserer Kräfte sind.
Und schon so ein bisschen lallen.
Genau. Für alle, die sich wundern, die News werden jetzt mal für eine Weile wegfallen. Der wahre Hintergrund ist, es wird ein paar Urlaubstage bei uns geben.
Was?
Und
was? Gibt's da nicht.
Gibt's da nicht. Und deswegen nehmen wir ein bisschen was im Voraus auf. Wir haben uns ein paar sehr starke Themen rausgesucht. Und wir wollen aber nicht so tun, als ob wir jetzt hier, nachher passiert irgendwas Großartiges und wir sprechen nicht drüber und ihr wundert euch, warum der Podcast nicht mehr aktuell ist. So, unser erstes Thema, passend zur Saison. Die ersten Geschäfte, ich glaube bei Rewe oder so, gibt's schon Lebkuchen zu kaufen. Die ersten Weihnachtsmänner, die aus den Osterhasen gepresst wurden, kommen so langsam in die Regale.
Das sind die Besten, das sind die Allerbesten.
Geil. Also wir müssen uns so langsam vorbereiten, Weihnachten kommt. Wir haben gerade noch 31 Grad, bei mir ist noch der Ventilator an. Jetzt sollte der Ton ein bisschen besser sein. Schöne Grüße an unsere Cutter. Die Weihnachtszeit kommt und ist für Unternehmen natürlich immer eine sehr wichtige Zeit, um Dinge zu verkaufen. Chris, was sollte man jetzt machen, wir sind jetzt im August, September, was sollte man jetzt machen, wenn man seine Weihnachtskampagne vorbereiten möchte? Was sind so die allerersten Schritte, die man tun kann?
Das Allerwichtigste, also ich glaube, bevor ich in irgendeiner Form andere Pläne fassen würde, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal zur Rewe gehen und eine Packung Spekulatius kaufen. Einfach, weil es geht.
Um in die Stimmung zu kommen.
Einfach, weil es geht. Also es ist jetzt Ende August und wir haben Spekulatius im Supermarkt. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte das ganze Jahr essen. Ohne Quatsch, ich brauche keine anderen Kekse mehr, ich brauche nur noch Spekulatius.
Bei uns gibt es das ganze Jahr Spekulatius-Aufstrich.
Ja, das ist nicht dasselbe.
Chris, du hast es noch nicht probiert.
Doch, habe ich. Das ist nicht dasselbe. Naja, aber Spaß beiseite. Es ist ganz spannend, weil die Vorbereitungen laufen jetzt halt auch. Also wir merken das bei unseren Kunden auch, dass da eben immer mehr und mehr, insbesondere natürlich kalkuliert wird, das Weihnachtsgeschäft kommt, Black Friday steht vor der Tür. Wie viel muss ich eigentlich einkaufen, damit ich am Ende maximal was rausholen kann. Ich glaube, für alle, die irgendwie physische Produkte verkaufen, ist das die größte Herausforderung, wirklich irgendwie festzustellen, mit all den Marketing-Efforts, die ich geplant habe, sei das jetzt irgendwie im digitalen Bereich, TV, Print, was auch immer, alles, was irgendwie dieses Jahr neu dazukommt oder neu dazu kam, alle Dinge, die geplant sind, die in irgendeiner Form experimentell und noch nicht einschätzbar sind, haben natürlich, sind natürlich Störfaktoren in der Planung des Lagerbestandes. Ne? Man muss zusehen, dass man entsprechend eben Bestellungen aufgibt, die möglicherweise eben auch ein paar Wochen dauern, bis sie tatsächlich also hier im Lager angekommen sind. Und all das muss man natürlich auf dem Schirm haben. Dann kommt Black Friday, das haut halt rein. Und dann kommt eben auch nochmal Weihnachten, auch das haut rein. Ich glaube, gerade jüngere Unternehmen haben jetzt so Ende August, Anfang September langsam damit zu knabbern, sich zu überlegen, ob ihre Serverinfrastruktur noch ausreicht. Sprich, wenn du dein Business halt von einem Jahr aufs nächste irgendwie um 100 oder vielleicht sogar 200% vergrößerst und eben auch dein Traffic ansteigt, dann kann der Shared-Hosting-Plan, mit dem du eben bisher irgendwie immer ganz gut gefahren bist, plötzlich an Black Friday einfach mal komplett krachen gehen. Und dann ist eben dieser doch potenziell sehr erfolgreiche Tag für dich eben echt, ja, ziemlich schnell vorbei. Und dann auf der anderen Seite, und das finde ich ganz witzig, wir hatten da früher, also diese Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dann gibt es halt so Marken wie Wish, die seit Wochen gefühlt auf YouTube Werbung für einen Black Friday machen. Das verstehe ich ehrlich gesagt halt nicht so ganz, aber die werden da wohl Gründe haben.
Ich glaube, die haben eins verstanden, dass Black Friday in Deutschland nicht so etabliert ist, wie man denkt. Und die Menge schon anzuheizen, den Black Friday bei dieser, ehrlich gesagt, ist, glaube ich, das erste Jahr für Wish mit Black Friday, den ich so richtig bei ihnen mitkriege. Und ich glaube, das liegt nur daran.
Das ist ein spannender Punkt, ja. Also, ja, da hast recht. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie jemanden in meinem Verwandten- oder Bekanntenkreis fragen würde, der jetzt nicht unbedingt was mit Marketing zu tun hat, wann Black Friday ist, das könnte
keine
wahrscheinlich
Ahnung.
Niemand sagen. Ja.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich sehe das Ganze eben eher von der technischen Perspektive. Von der technischen Perspektive würde ich mir als Unternehmen eben jetzt so langsam anfangen, Gedanken darüber zu machen, ob ich alle Ressourcen habe, um die Feiertage entsprechend zu überstehen. Und ich glaube, gerade in der digitalen Branche, wenn du eben relativ stark wächst, wenn eben auch deine Follower in Social-Media-Kanälen steigen und du mehr und mehr auch organischen Traffic aus verschiedenen Kanälen bekommst und wenn du dann vielleicht halt noch irgendwelche größeren Kampagnen startest, oder zum Beispiel, wenn du Produkte über ein Jahr in dein Portfolio aufgenommen hast und diese Produkte jetzt eben bewirbst, du weißt nicht, wie heftig die an Weihnachten reinknallen können. Und ein Produkt kann ein Gamechanger sein. Und das sind einfach alles so Punkte, die muss man so ein bisschen kalkulieren. Ich glaube, da hilft es sich einmal die Metriken aus dem vergangenen Jahr anzugucken. Gerade im Digitalmarketing ist das halt ganz geil. Du hast ja die Performance deiner ganzen Werbeanzeigen aus dem letzten Jahr noch. Wenn du im letzten Jahr noch keine Werbung geschaltet hast, dann hast du da natürlich erstmal nichts. Dann kannst du vielleicht irgendwie die Traffic-Zahlen angucken aus Google Analytics oder anderen Tools aus dem letzten Jahr und kannst eben anfangen, so ein bisschen deinen Traffic hochzurechnen. Ich glaube, damit würde ich anfangen. Und erst wenn ich mich mit der Situation so wirklich zufrieden fühlen würde, dann würde ich wirklich gucken, okay, wie können wir jetzt richtig Zunder geben, um aus dem, was wir da haben und insbesondere aus der Infrastruktur, die wir da haben, wirklich auch das absolute Maximum rauszuholen und das Lager leer zu machen.
Das glaube ich auch. Und passend dazu, dasselbe würde ich mit meinen Zielgruppen tun, mit meinen Kreativideen. Also da auch einfach nochmal das letzte Jahr zurückblicken und schauen, was hat wo funktioniert, welche Themen haben funktioniert, welche Zielgruppen haben besonders interagiert. Also da schauen, dass man quasi alles, ne, vom Lager, von der Datenstruktur bis hin zu den Zielgruppendaten, alles zusammenzieht. Und jetzt nach der Sommerpause, die ja viele dann doch hatten aufgrund der Temperaturen, dann schauen, okay, wo stehen wir und welche Bereiche sind für uns besonders attraktiv?
Ja, gerade für Black Friday oder Weihnachten im weitesten Sinne auch, kann man zum Beispiel auch fantastisch mit spezifischen Landingpages arbeiten. Also Black Friday lohnt sich halt mega, wenn man einfach ein paar Produkte auf eine Landingpage packt und darunter einen Timer oder so eine Verfügbarkeitsanzeige und eben einfach nochmal klar macht, okay, wir haben noch, keine Ahnung, sagen wir 400 Black Friday-Pakete und mit jeder weiteren Bestellung geht eben dieser Counter um eins runter, einfach um nochmal klar zu machen, diese Angebote hier sind begrenzt. Oder es reicht auch schon ein einfacher Timer. Am Black Friday geht dieser Timer los. Oder vielleicht auch während der Cyber Week geht dieser Timer, poppt dieser Timer eben auf der Seite auf und läuft einfach runter. Einfach um den Usern klar zu machen, die Angebote, die ihr jetzt hier seht, die sind nur für kurze Zeit verfügbar. Und dann Weihnachten ist natürlich super. Man kann einerseits eben den Counter runterzählen bis Weihnachten oder eben in den Tagen vor Weihnachten fantastisch nochmal darauf fokussieren, Leute, ihr müsst rechtzeitig bestellen, sonst ist nämlich euer Produkt nicht bis Weihnachten da, deswegen ordert jetzt, ne? Und hier läuft einfach die Uhr runter. Solche Landingpages müssen natürlich vorbereitet sein und idealerweise sind auch die aufgebaut auf Basis der Beobachtungen, die im Verlauf des Jahres gemacht wurden, also was waren meine erfolgreichsten Landingpages, was sind die Produkte, die am meisten gekauft worden sind und so weiter. Und das sind natürlich Metriken, die ja dann bestimmen, wie meine Plattform oder meine Brand sich an Weihnachten nach außen positioniert. Auch das braucht einfach, ja, einfach Vorlauf. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was glaubst du, wie diese Termine Cyber Week, Black Friday, wie wichtig sind die für Unternehmen? Sollte jeder da mitmachen auf Druck oder kann man die auch auslassen und einfach so Angebote ausspielen in dieser Zeit, ohne sie mit Black Friday zu labeln?
Also Black Friday Label, das ist auch ein interessanter Punkt. Das geht ja nicht so ohne weiteres. Ne? Also du darfst deine Aktion, glaube ich, nicht notwendigerweise Black Friday nennen, weil das, glaube ich, ein lizenzierter Begriff ist. Also ich glaube, du müsstest Lizenzgebühren bezahlen, wenn du den Black Friday bei dir Black Friday nennen würdest.
Ah, okay.
Du kannst dir halt aber andere Begriffe ausdenken. Also du kannst den, was weiß ich, irgendwie theoretisch Schwarzer Freitag nennen oder so. Oder, keine Ahnung, wenn du Roggen verkaufst, Black Friday oder sowas. Also da gibt es halt, du kannst dir irgendwie dein Wortspiel überlegen und kannst diese Aktion dann für dich nennen, so wie du möchtest. Bei der Cyber Week ist natürlich was anderes. Ne? Also der Begriff gehört, glaube ich, soweit ich weiß, niemandem. Den kannst du natürlich nennen, wie du willst. Und ich würde generell, glaube ich, sagen, für alle Unternehmen im E-Commerce lohnt sich das massiv. Also ich glaube, dass der Black Friday durchaus, wenn du in irgendeiner Plattform oder vielleicht halt in den News wenigstens am Montag vorm Black Friday gehört hast, dass der Black Friday vor der Tür steht, dann sind, also der Markt in Deutschland ist nicht ansatzweise so crazy wie in den USA, aber also wir verstehen auch dank Plattformen wie MyDeals und anderen Preisvergleichsportalen und so weiter, verstehen wir es doch durchaus zu sparen. Und jeder findet es geil zu sagen, Mann, ich habe hier irgendwie ein Produkt für die Hälfte bekommen oder so. Ich habe halt richtig reingehauen. Also auch in meinem näheren Umfeld kenne ich dann Leute, die sich dann halt einfach spontan so eine PlayStation VR kaufen, obwohl sie halt sagen, ja, habe ich dreimal benutzt oder so. Ne? Aber er hat halt nur die Hälfte gekostet. So, also ich glaube, alle im E-Commerce können da massiv von profitieren und können da wirklich, wenn sie das Ganze richtig spielen und entsprechende Sichtbarkeit für sich aufbauen, wirklich das Geschäft ankurbeln. Wir wissen es von einigen unserer Kunden, die am Black Friday halt einfach also unsagbare Gewinnsteigerungen verbuchen. Für die zählt das sicherlich mit zu, also dem wichtigsten Feiertag, Happening, Ding, Event, Termin im Kalender.
Bei uns ist so, einer unserer wichtigen Kundenkreise ist natürlich die Filmbranche. Und da ist so, man merkt richtig, im Sommer ist recht wenig, aber ab Oktober, also wir starten dann meistens so im August mit den Werbeschaltungen. Und ab Oktober ist im Kino wieder richtig Betrieb. Und da ist die Weihnachtszeit eben auch enorm wichtig, weil wieder schlechtes Wetter, die Leute gehen wieder mehr auf Innenveranstaltungen. Aber wir konkurrieren dort natürlich auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise. Wir wollen, dass die Leute ins Kino gehen. Andere Seiten wollen, dass die Leute Produkte kaufen. Und das ist eine ganz interessant, weil wir können keine Black Friday-Angebote benutzen. Wir können Cyber Week nicht nutzen. Und selbst Weihnachten, klar, man könnte Gutscheine pushen, aber das ist für die Filme selbst ja nicht interessant. Für die Filme geht es auch darum, Leute ins Kino zu kriegen. Das finde ich immer eine interessante Herausforderung für uns, wie wir jetzt mit dem einzelnen Film die Werbekampagne strukturieren, um Leute ins Kino zu bringen und gleichzeitig in derselben Zielgruppe, und das spüren wir schon in den Ad-Kosten, mit derselben Zielgruppe konkurrieren oder mit derselben Zielgruppe arbeiten wie andere, die Produkte verkaufen wollen und da natürlich heftig, heftig investieren.
Was halt spannend ist, du hast halt im Oktober, November, im Dezember so, wenn das Jahr zu Ende geht und wenn der Sommer vor allem halt auch zu Ende ist, es wird langsam kälter, es wird dunkler, es wird einfach generell so ein bisschen, ja, gleichzeitig, also außen, draußen ungemütlicher und gleichzeitig eben in der eigenen Wohnung gemütlicher, also es kehrt so eine gewisse Ruhe ein. Wie ändert sich die emotionale Ansprache oder ändert sich die emotionale Ansprache in Werbeanzeigen überhaupt? Also habt ihr, wenn ihr jetzt insbesondere Filme bewerbt, zum Beispiel Emotionen, bei denen ihr sagen würdet, die würde man eher so in den dunklen Monaten in den Vordergrund stellen und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt hier eben gerade so ein Gefühl von Geborgenheit, Gemütlichkeit, dann um Weihnachten herum halt Familie, Liebe und einfach so ein generelles, fast schon infantiles, zuhausiges Gefühl, ne, zu erzeugen, während man dann eben im Sommer oder im Frühling doch eher sagt, ja, Party und das Leben ist geil, YOLO und wir haben hier also Carpe Diem, ne, nutze jede Gelegenheit, die sich dir bietet, und dann hast du halt so Filme wie, was weiß ich, irgendwelche Studentenpartys, Spring Breakers oder im weitesten Sinne halt einfach auch eine gewisse Affinität für Katastrophenfilme, weil du sagst eben, wenn es draußen dunkel ist und ungemütlich und du doch möglicherweise eben aufgrund des Sonnenmangels vielleicht ein bisschen depressiver oder zumindest pessimistischer durch dein Leben gehst als im Sommer, dann guckst du dir vielleicht nicht unbedingt das super Familiendrama an oder den Mega-Katastrophenfilm als im Sommer, wenn du sagst, ach ja, ich hatte einen ganz geilen Tag, ey, ich ziehe mir jetzt erstmal irgendwie einen Katastrophenfilm rein, weil das packe ich jetzt, ne? Ist das ein Ding? Also ist das eine Unterscheidung, die sich lohnt und die sich bemerkbar macht?
Massiv.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, wir arbeiten generell sehr, sehr stark mit emotionaler Ansprache, weil wir haben den Parameterpreis nicht. Wir haben keinen Einfluss auf den Preis des Tickets. Das heißt, wo andere Angebots-Push machen können, beziehungsweise eine Sprache nutzen können, die darauf abzielt, es ist gerade so günstig, nur noch wenig verfügbar, haben wir alles nicht zur Verfügung. Das heißt, unsere Kommunikation zielt komplett aufs Emotionale. Im Sommer haben die Kinos das Problem, dass sie, und damit auch die Filme, die dort gezeigt werden, dass die Leute lieber am Strand sind als im Kino. In der dunklen Jahreszeit ist auf jeden Fall größere Aufmerksamkeit beim Publikum ins Kino oder mehr Interesse da ins Kino zu gehen. Aber da ist es kalt draußen, ungemütlich, jetzt muss ich mir die Jacke anziehen. Und plus, ich habe noch das ganze Entertainment-Angebot durch meine ganzen anderen Anbieter. Das können wir mal zu einem anderen Zeitpunkt noch drüber reden, warum ich glaube, dass Netflix überhaupt nichts in der Kinobranche geändert hat. Aber es ist ein anderes Thema. Genau, aber also diese Herausforderung müssen wir irgendwie meistern. Zum einen nutzen wir dafür emotionale Argumentation und eventuell können sich hier Eventveranstalter und so auch was draus mitnehmen. Zum anderen müssen wir die Leute dazu bringen, ihre Jacke zu nehmen, ihren Hut und durch die halbe Stadt zu tingeln zu ihrem Kino. Und ein großes Argument sind natürlich immer, wenn man besondere Filme hat, hat man einen besonderen Film. Also Franchises ziehen einfach Leute ins Kino, wenn der neue Harry Potter kommt, der neue, wie jetzt Fast and the Furious, klar. Reden wir aber von, sagen wir mal, dem zweiten Rang, um es jetzt mal zu bewerten, an Filmen. Dann kommen natürlich andere Aspekte rein. Und hier ist, glaube ich, gerade in der Weihnachtszeit wichtig, Leute, oder nee, ich sag mal generell, wichtig, Leute abzuholen in ihrem Alltag. Also zum Beispiel gestresst vom Weihnachtsshopping und keinen Bock mehr, jetzt nur den neuesten Angeboten hinterher zu rennen, gönn dir doch mal 2 Stunden mit diesem Auszeit. Geilen Film.
Geil, ja.
Ja. Oder was wir im Sommer machen, ne? Auch, also das verwenden wir relativ oft, aber weil wir das Gefühl haben, die Leute verstehen den Humor. Kein Bock mehr auf Hitze. Übrigens, Kinos haben Klimaanlagen. So, also es ist halt eine Kommunikation ohne den Film wirklich, da kann dann trotzdem noch ein Filmbild drunter sein, aber man holt die Leute im Prinzip bei dem ab, was in ihrem Alltag gerade passiert. Oder wir versuchen auch relativ aktuell zu bleiben, also wenn gerade eine Schneesturmkatastrophe ist und irgendwie die Stadt zugeschneit ist und keiner mehr von A nach B kommt, die Leute halt, unsere Winter-Challenge, wer schafft es in unseren Film ins Kino? Und dazu dann irgendein lustiges Bild oder so. Also wir müssen damit sehr stark arbeiten, weil wir eben keine anderen Argumente haben. Deswegen ist dieses, die Leute emotional abzuholen. Und da ist, je praktikabler und je näher am Alltag, desto lustiger oder besser kommt es an.
Hm. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du Harry Potter mit Fast and the Furious in einen Eimer gehauen hast.
Große Franchises ist der Eimer. Für alle, für die Zuhörer, Chris schüttelt enttäuscht den Kopf. Guck nach unten, völlig deprimiert.
Ah, okay, verlassen wir dieses traurige Kapitel. Was mich noch interessiert, weil du hattest das gerade gesagt mit dem Schneesturm, beziehungsweise mit dieser Nähe am Alltag. Ich glaube, das ist halt, Und das zieht sich ja durch eigentlich alles, also alle Unterhaltungen, die wir haben. Es ist immer wichtig für eine optimale Werbekampagne, wirklich auch die Daten zu analysieren und die Daten zu verwenden, die du tatsächlich brauchst, um am Ende die Werbekampagne nicht manipulativ irgendjemandem aufzudrücken, sondern wirklich eine Intention zu bilden, die halt also aus einer Emotion heraus einfach entsteht und dann am Ende mit einer, ja, also mit irgendeiner Interaktion mit der Werbeanzeige tatsächlich führt.
Und da sind wir auch relativ schnell, da sind wir ganz relativ schnell dann auch beim Thema Social Media und was Social Media macht, ist, wenn ich meine Zielgruppen aufteile und weiß, die Mutter mit 35 Jahren ist aktuell in einer anderen Situation an Weihnachten als der Teenager mit 18 Jahren. Und die auch unterschiedlich anzusprechen in meinen Werbungen macht total Sinn und hilft bei der Conversion.
Habt ihr, also hast du das Gefühl, dass Wetter ein wichtiger Treiber ist? Also, weil irgendwo, ich kann die Quelle nicht mehr benennen, irgendwo habe ich mal gelesen, dass es eine bestimmte statistische Schätzung gibt, wie viel Menschen sich übers Wetter unterhalten, als eins der beliebtesten Smalltalk-Themen. Ne? Wenn es zu heiß ist, beschweren wir uns, dass es so scheiß heiß ist. Wenn es zu kalt ist, beschweren wir uns, dass es ja so unheimlich kalt ist und unsere Decken nicht dicker genug sein können. Ach ja, neulich ist die Heizung ausgefallen. Ach ja, wir haben ja nicht mal eine Heizung zu Hause. Ne? Also jeder hat übers Wetter irgendeine Form von Äußerung. Ist das ein wichtiges Motiv, gerade so bei einer emotionalen Kampagnengestaltung?
Ja, und ich würde die Frage dann auch danach direkt an dich zurückgeben, wie das im E-Commerce sich verhält. Wetter ist eins der wenigen Dinge, wo jeder eben mitreden kann und jeder eine Meinung zu hat. Den einen nervt der heiße Sommer, den anderen nicht. Der eine mag es lieber warm, der andere kalt. Das ist ein ganz urmenschliches Ding. Und wir arbeiten, und so arbeitet auch Storytelling im Allgemeinen. Je urmenschlicher die Bedürfnisse sind, die angesprochen werden, desto besser funktioniert die Kommunikation.
Weil das einfach nahbar ist, ne? Man kann sich damit identifizieren, man hat eben eine Meinung dazu, man fühlt sich nicht unterqualifiziert, irgendwas dazu zu sagen. Man fühlt sich aber auch nicht überqualifiziert. Jeder hat irgendwie, weiß ich nicht, gleich viel Ahnung übers Wetter.
Ja, und gleichzeitig, wenn du als Werbetreibender verstehst, was das bedeutet für deine Zielgruppe, Ich nehme jetzt mal nur Wetter, man kann auch andere Bedingungen, ne? Das geht auch mit Ernährung, das geht auch mit Liebe, das geht mit Partnerschaft, das geht, also diese Primal oder Primatenbedürfnisse ziehen sich über alle Lebensbereiche hinweg. Je besser ich das verstehe noch im Verhältnis zu meiner Zielgruppe, desto schneller kann ich eine Identifikation herstellen. Ja. Also kein Bock mehr, deine Kinder mit dem Schlitten durch den Schnee zu ziehen. Wir haben einen neuen Elektroschlitten, der die Leute von A nach B fährt, was weiß ich.
Das ist ganz witzig, das erinnert mich an die Videos, die jetzt gerade, oder ich weiß nicht, ob sie noch laufen, Google hat bei YouTube jetzt eben verschiedene Werbespots gehabt, die über die letzten
Wochen liefen.
Das sind immer, ja, genau, das sind immer drei Situationen gewesen oder so, ne? Von wegen, was weiß ich, sind die Würstchen abgebrannt im Grill, Google halt einfach nach Würstchen bei dir in der Nähe. Oder ist das Schwimmbad geöffnet oder nicht? Na, dann such halt einfach nach dem Schwimmbad. Also einfach.
Zwei Dinge finde ich daran absolut beeindruckend. Zum einen, ein Gigant wie Google schaltet für sich selbst Werbung, für seine Suchmaschine Werbung.
Auf seiner eigenen Plattform.
Ja, aber überleg dir mal, Google, das ist der Begriff, online etwas suchen, ist googeln.
Ja.
Aber selbst die sehen das Bedürfnis, Werbung zu schalten für ihre Plattform. Das finde ich schon mal das Erste, was mich ein bisschen verstutzt. Und dann, wie geil diese Werbung ist. Der Typ, wo die im Regen sitzen und der Typ kriegt den Regenschirm ins Gesicht geballert. Ey, also entweder ist es Stock-Footage, Footage von irgendeiner nicht Stock-Footage, sondern Footage, was irgendwer hochgeladen hat und die durften es nutzen. Oder die haben das wirklich authentisch gedreht. Ey, wirklich sehr, sehr gutes Beispiel, Chris, für eine geniale Werbung. Und für jedes kleine Unternehmen, was hier sagt irgendwie, ja, ist Social für mich relevant oder nicht, Google schaltet Werbung für sich. Ich glaube, dann sollte jedes kleine Unternehmen drüber nachdenken, wenn Google Werbung schaltet, dann ist es definitiv Zeit, dass auch kleine Unternehmen Werbung schalten.
Ja, also deine Frage zu beantworten, wie groß die Rolle vom Wetter im E-Commerce ist, da finde ich halt tatsächlich, je heißer es ist, desto beschissener läuft's. Je kälter es ist, desto besser, weil desto mehr hängen die Leute irgendwie zu Hause rum oder versuchen sich von der kalten Wartezeit, wenn du irgendwie 4 Minuten auf die Tram warten musst, dann versuchst du halt doch irgendwie dich abzulenken, dass es halt immer noch 4 Minuten sind und holst halt dein Telefon raus und daddelst irgendwie und was weiß ich, stöberst mal hier, stöberst mal da, kriegst irgendwie auf Instagram-Posts, auf die du sonst niemals geklickt hättest. Und genauso an Weihnachten zum Beispiel ist relativ, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich zum Beispiel überrascht, aber du hast da jetzt extrem du hast halt ein extrem hohes User-Aufkommen, gerade so um Weihnachten herum und tatsächlich einfach auch, also auch im Handel, was eben ganz spannend ist, weil, also ich weiß nicht, ob ich jemals an Weihnachten, so um die Weihnachtsfeiertage herum, irgendetwas gekauft habe, sondern ich nutze dann halt, weiß ich nicht, eher mein Smartphone, um mich zu verstreuen oder so. Und den Laptop, den mache ich in der Regel dann halt auch nicht auf. Aber es passiert tatsächlich, dass am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag oder eben einfach auch so kurz nach Bescherung Leute was kaufen und digital.
Ich glaube, also eine E-Commerce-Plattform, die am 23. eine Werbekampagne schaltet, wenn ihr innerhalb der nächsten 2 Stunden bei uns etwas bestellt, bringen wir es euch morgen früh noch vorbei, damit ihr am Weihnachtsnachmittag ein Geschenk habt, kann enorm gewinnen.
Ja. Allerdings würde mich dann auch interessieren, was die Dienstleister kosten, die sich darum kümmern müssen, dass diese Pakete zugestellt werden. Das werden wahrscheinlich beträchtliche Aufschläge sein, die ich da noch mit dazu zahlen muss.
Es ist wahrscheinlich eher eine Branding-Kampagne als eine Umsatzkampagne. Ich weiß nicht, ob du dazu Daten hast, weil das Smartphone ist jetzt schon recht lange etabliert. Macht es einen Unterschied im Laufe der Zeit jetzt, dass die Leute ihr Smartphone zum Beispiel bei heißem Wetter auch mit am Strand nehmen und dort am Strand gelangweilt liegen und auf ihrem Smartphone rumdaddeln? Also seht ihr das auch in den E-Commerce-Zahlen? Ich weiß nicht, ob du jetzt so lange schon Daten dazu erheben kannst, wo noch Smartphone nicht so relevant war. Oder anders gefragt, sieht man einen Anstieg der mobilen Käufe an heißen Tagen im Verhältnis zu warmen Tagen? Zu kalten Tagen?
Also das ist tatsächlich eher so wetterunabhängig. Du siehst halt einen massiven Anstieg von allem mobilen Traffic. Also es ist egal, ob an warmen Tagen oder an kalten Tagen. Du siehst einfach auf jeder Plattform, in jeder Branche, in jedem Bereich siehst du einen massiven Anstieg an mobilen Nutzern. Das geht, also fängt bei einfachen Besuchern an, aber geht natürlich hin bis zu Kunden und Stammkunden und eben auch Subscription-Modellen. Selbst bei so Membership-Portalen ist es eben was man sieht. Also der mobile Traffic im Allgemeinen nimmt ohne Ende zu. Also jetzt speziell für das Verhalten, für so ein typisches Strandverhalten an einem heißen Tag, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ohne Smartphones vorher war, weil dafür gibt es mich noch nicht lange genug. Das ist halt, also ich würde vermuten tatsächlich, dass es in den letzten Jahren angestiegen ist. Jetzt aber zum Beispiel gerade wieder so ein bisschen, ich sag mal, zumindest ins Wackeln kommt, weil auch, also selbst wenn du durch den App Store gehst zum Beispiel, fällt eben auf, dass mehr und mehr tatsächlich ein gewisses Bedürfnis entsteht, das Smartphone auch mal loszuwerden, von einer gewissen Nachrichtenempfänglichkeit einfach Abstand zu nehmen, mal abzuschalten, rauszukommen und konkret mal den Flugmodus anzumachen und einfach vom Grid zu verschwinden. Und ich kann mir gut vorstellen, aber ich kann es nicht mit Daten belegen, es ist wirklich nur ein Bauchgefühl, ich kann mir gut vorstellen, dass das eher etwas ist, was dieses Jahr, möglicherweise eben auch schon im letzten Jahr, etwas zugenommen hat, dass der Augenblick am Strand oder der Augenblick irgendwie auf der Wiese, am See, wirklich ein Augenblick der absoluten digitalen Entgiftung ist, dass du dein Telefon zwar mitnimmst, klar, um gegebenenfalls eben erreichbar zu sein, aber jetzt nicht notwendigerweise am Daddeln bist.
Das ist interessant, was du sagst, weil ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Statistiken von Festivalteilnehmern und Konzertgängern und so. Und dort gibt es einen, ist jetzt nicht, dass die Welt sich komplett geändert hat, aber es gibt einen leichten Anstieg, besonders in der Zielgruppe 18 bis 25, an Eventkultur. Natürlich für die Insta-Momente, klar, das sollte man nicht ignorieren. Aber ich frage mich, ob das auch so ein bisschen da reinzahlt, mal wieder was in der realen Welt erleben, in Anführungsstrichen.
Also ich glaube tatsächlich, ich finde, ich finde es halt ganz spannend, gerade eben so die App-Landschaft, die sich so entwickelt. Ne? Es gibt viele Apps, die mit Headspace angefangen eben eigentlich ja versuchen, dir eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Awareness irgendwie für dein näheres Umfeld wiederzugeben, dass du nicht nur in der digitalen Welt, wo du dich einen Großteil deiner Zeit einfach aufhältst, sondern auch in der analogen Welt zu Hause fühlst und einfach den Dingen wieder so ein bisschen mehr Wert zukommen lässt, als du das normalerweise tust. Jeder, der zum Beispiel mal sein Handy irgendwie runtergeschmissen hat und der Screen plötzlich unbenutzbar war, kennt diese furchtbare Situation, wenn du dann eben zum allerersten Mal wirklich irgendwie auf dem Bus oder auf die Bahn wartest und dir halt denkst, 10 Minuten, was mache ich denn jetzt? Und dann halt überlegst, gehe ich jetzt zum Kiosk, kaufe ich mir jetzt eine Zeitung, ja, und dann leg die rum, nehme ich die mit, dann muss ich die ganze Zeit tragen, oh, das ist nervig, das war immer noch 9 Minuten, was mache ich denn jetzt? So, und, ne, also man ist im gewissen Sinne schon mental in den Geräten gefangen und ich finde es interessant, was sich da jetzt halt tut. Wie gesagt, es gibt spannende, so fast schon spielerische Trainer und so weiter, die in die Richtung gehen, dass man das Digitale so ein bisschen mehr mit dem Analogen verbindet, also eine App sozusagen benutzt, um mehr Awareness für den Alltag zu entwickeln oder, so wie du eben gesagt hast, dass man Apps benutzt, um Events aus der echten Welt eben stärker zu teilen. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leute am Strand liegen und einfach auch irgendwann gelangweilt sind und sagen, ja, ich daddle jetzt auf Instagram rum oder so. Und es gibt natürlich am Strand oder an einem geilen Pool auch immer die obligatorischen Fotos, die hochgeladen werden müssen, klar. Aber ich denke, dass gleichzeitig eben einfach auch gerade an so super heißen Tagen, wie wir sie dieses Jahr ja auch hatten, das Bedürfnis einfach auch steigt zu sagen, ich will einfach ausmachen. Ja.
Da gibt es einen sehr schönen TED-Vortrag, den sicherlich viele kennen, von Sir Peter Robinson, ein britischer Professor, der sagt, warum Kinder so kreativ sind, weil sie sich halt oft langweilen und dann anfangen, die sitzen halt alleine draußen auf einer Treppe und dann fangen sie plötzlich an zu spielen. Und Erwachsene haben das verlernt durch ihre Ablenkungen, die sie sich geschaffen haben, dieses aus der Langeweile heraus kreativ zu werden. Das ist sicherlich, was da drin steckt. Was mir dazu noch einfällt, auch wieder gute Google- oder YouTube-Werbung. Wenn man nachts um 1 von Calm, auch eine App, die in Meditation und so, Werbung bekommt, die sagt, na, Probleme beim Einschlafen.
Geil.
Absolut clever. Genau richtig, nachts um 1 bei YouTube jemandem Werbung zu schalten, ob er Probleme hat beim Einschlafen. Richtig. Und dann ihm direkt innerhalb der Werbung, komm, dann atme jetzt doch mal durch. Und also gleich dich in diese quasi Meditation reinzuführen.
Hammer.
Brillant. Auch wieder on point die Zielgruppe anzusprechen.
Ja, mega Idee, auf jeden Fall.
Und ich habe mir die App nicht runtergeladen, aber ich habe so ein positives Brand-Image-Gefühl, also mein Sentiment gegenüber dieser Marke ist so positiv, ja, ich würde die jedem helfen, empfehlen.
Dann wird es nicht helfen, wenn ich sage, ich habe die auch eine Zeit lang benutzt und die ist wirklich der Hammer.
Ich habe die auch, also ich habe die früher irgendwann mal benutzt und dann die App wieder deinstalliert, weil ich gemerkt habe, ich benutze es nicht.
Ich habe keine Zeit dafür, mich abends ums Einschlafen zu kümmern.
Genau, ich muss bei YouTube alles konsumieren, was neu hochgeladen wurde. Also, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Ich möchte noch einen Bereich mit dir besprechen, welche Erfahrungen ihr da habt. Argumentationstaktiken, das eigene Produkt zu vertreiben. Ich schieße eine vor und dann kannst du mit deinen E-Commerce-Taktiken kommen. Ein Ding, wo ich glaube, was vielleicht viele unterschätzen, ist, das eigene Produkt in einer Zielgruppe zu bewerben, die dein Produkt dann an deine eigentliche Kernzielgruppe verschenken soll. Also ganz einfaches Beispiel wäre, du bist ein, was haben wir,
Postkarten. Zum Beispiel. Grußkarten.
Zum Beispiel, nee, noch anders gedacht. Also du verkaufst ein Haarprodukt für 70-Jährige. Schaltest aber eine Werbung in der Zielgruppe 20- bis 30-Jährige mit dem
Slogan Oma freut sich.
Genau.
Mhm. Spannend. Moment, die Frage ist jetzt, ob wir mit dieser Argumentationstaktik schon Erfahrung gemacht haben.
Nein, die Frage ist, lass uns einfach ein paar Argumentationstaktiken raushauen, die als Inspiration für vielleicht die Neulinge in der Werbeschaltungsbranche im Digitalen, wo man die Möglichkeit hat, Zielgruppen eben zu isolieren und nicht sagen muss, hier ist unser neues Haarprodukt, besonders geeignet für sie, sondern wo man sagen kann, du hast eine Oma, das ist ihr Haarprodukt, schenk's ihr zu Weihnachten.
Also ich glaube tatsächlich, oder was ich häufig beobachte, ist, dass das eigentliche Argument oder die eigentliche Definition von dem, was das Produkt in irgendeiner Form begehrenswert macht, dass die häufig einfach schon fehlt. Also in dem Augenblick, in dem du weißt, du hast ein Haarprodukt, was sich extrem gut für 70-Jährige eignet, da hast du schon eine fantastische Basis, um wirklich loszulegen und zu sagen, okay, wir können jetzt einerseits 70-Jährige targetieren, wir können zum Beispiel uns überlegen, welche Events die generell besuchen und können eben mit diesen Events entsprechende Kreuzreferenzen erstellen. Wir können aber beispielsweise auch genau das benutzen und können mit Personen in Verbindung treten, die eben ja irgendwie mit 70-Jährigen arbeiten. Das können Leute sein, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Es können eben natürlich Kinder von alten Leuten sein. und das funktioniert alles schon. Aber du weißt auf jeden Fall, du weißt halt, was du da tust. Du weißt, was dein Argument ist. Du weißt, was du in den Vordergrund rückst. Das Problem, glaube ich, was viel schwieriger zu lösen ist, ist wirklich dieses Argument zu finden, was im Vordergrund steht. Also wir haben häufig das Problem, dass wir generell irgendwie ein Produktportfolio von einem Kunden bekommen und Ziel soll natürlich sein, diese Produkte an den Mann zu bringen. Und es gibt natürlich irgendwie eine Vorstellung davon, was der Avatar ist. Aber dieser Avatar ist nicht notwendigerweise der, der in Social Media besonders gut darauf reagiert. Das ist der Wunsch-Avatar von dem Kunden sozusagen, der ultimativ für diese Marke besonders gut geeignet ist. Aber das bedeutet eben nicht notwendigerweise, dass der A in Social Media aktiv oder zumindest dominant ist. Und es bedeutet B vor allem, dass ich doch, also es ist doch keine gute Idee, kategorisch User auszuschließen, die nicht in diesen Ideal-Avatar reinfallen. Das heißt, hier ist der große Punkt, den ich glaube ich, und deswegen würde ich vor so Pauschalisierung zurückschrecken, hier ist der große wichtige Punkt für uns eigentlich immer, dass wir sagen, wir haben diese Produkte haben die und die Eigenschaften und wir nehmen an, dass wir nichts über diese Produkte wissen. Wir nehmen an, wir haben diese, keine Ahnung, sagen wir Schokocreme, ja, und wir gehen davon aus, dass wir nicht wissen, warum Leute Schokocreme feiern. Das heißt also, wir gehen jetzt auf Personen, die zum Beispiel generell irgendwie nach so einer süßen Sünde suchen, die eben verhältnismäßig fitnessaffin sind, die eben sagen, ja, dieses eine Glas, das gönne ich mir. Wir gehen aber gegebenenfalls gleichzeitig auf Personen, die sich eben insbesondere mit so Snacks für zwischendurch, die sich da besonders für interessieren. Und wir gehen aber beispielsweise gleichzeitig auch auf Menschen, die sich mit Kochen und Backen befassen, die generell sagen, Schokolade ist halt meine absolute Lieblingszutat, stopfe ich überall rein und wenn es irgendeine geile neue Creme gibt, dann backe ich damit erstmal einen Kuchen. Ne? Also wir wissen nichts darüber, wir nehmen diese drei Parteien, diese drei Bedürfnisprofile und knallen jetzt halt erstmal relativ unvoreingenommen etwas an diese drei Bedürfnisprofile raus, um überhaupt zu verstehen, wer reagiert jetzt auf was. Und mit jeder Reaktion aus jeder Bedürfnisgruppe für jedes einzelne Produkt lernen wir ein Stückchen mehr darüber, und jetzt kommt der große Unterschied, wie sich das Produkt auf Social optimal positioniert im Vergleich zu dem, was der Kunde möglicherweise an Erfahrungen im Retail gemacht hat oder eben im weitesten Sinne in der analogen Welt. Ne? Oder aber eben auch auf anderen digitalen Verkaufskanälen. Ein Produkt, was bei Amazon der absolute Topseller ist, ist nicht notwendigerweise gleichzeitig der absolute Topseller für deine Facebook-Kampagnen. Und die argumentativen Taktiken ergeben sich tatsächlich bei uns relativ spontan aus diesen Datensets. Wenn ich also mehrere Motive immer wieder bestätigt sehe, also sowas wie Schokolade als Kerntreiber funktioniert besonders gut in Belgien, ja, dann weiß ich halt, okay, alles klar, wenn ich in Zukunft in Belgien eine Werbeanzeige für meine, keine Ahnung, Erdnusscreme schalte, dann nehme ich vielleicht einen Slogan wie Alternative oder mal was anderes als Schokolade oder so, aber ich stelle wieder das Schokoladenmuster in den Vordergrund. Also ich nutze aus jedem einzelnen Reaktionsherd, den ich generiere, aus verhältnismäßig unvoreingenommenen Annahmen, generiere ich neues Potenzial und ich baue mir meine eigene kommunikative Basis aus, auf der ich dann halt meine Argumentationstaktiken auslege.